SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
Ein Synonym für Erfolg mit drei Buchstaben. SAP. Deutschlands wertvollster Börsenkonzern hat heute auf seiner virtuellen Hauptversammlung noch einmal auf gute Zahlen verwiesen. Das erste Quartal des Jahres lief für den Softwarekonzern aus Walldorf überdurchschnittlich gut. Auch Ende 2020 stand, trotz einiger Probleme, immer noch ein deutlicher Gewinnsprung. Trotzdem, und das ist ungewöhnlich bei SAP, waren viele Aktionärinnen und Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung unzufrieden und haben sich kritisch geäußert. Unsere SAP-Fachfrau Sina Rosenkranz hat sich die Hauptversammlung heute angeschaut. Frau Rosenkranz, woher kommt denn dieser Unmut?
Ich glaube, da kam zuletzt einfach einiges zusammen. Besonders in den Knochen steckt den Aktionären vermutlich noch der extreme Absturz der SAP-Aktie im vergangenen Oktober. An einem Tag hat der Konzern 33 Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Was war passiert? Vorstandschef Christian Klein hatte für die Aktionäre völlig überraschend eine neue Strategie verkündet und die lautet langfristiges Wachstum statt kurzfristiger Erfolge. Er will SAP zum Cloud-Anbieter umwandeln, und zwar jetzt so richtig und nicht so halbherzig wie in der Vergangenheit. Das heißt, Unternehmen sollen die SAP-Software nicht mehr einmalig teuer kaufen und auf den Firmenrechnern installieren, sondern eben übers Internet buchen per Abo-System. Das wird sich aber wohl erst langfristig bezahlt machen, und so langfristige Ziele finden Aktionäre ja immer erstmal nicht so toll. Erst recht nicht, wenn man permanent Erfolge gewohnt ist wie SAP-Anleger.
Zumindest im Unternehmen selbst haben in den vergangenen Monaten auch viele Personalwechsel für Unruhe gesorgt. Im Vorstand bis hin zum Kurzauftritt der zwischenzeitlichen Mitkonzernchefin Jennifer Morgan. War das heute auch Thema?
Ja, das war auf jeden Fall Thema heute bei der Hauptversammlung. Kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, wie viele Vorstände und Manager auch in der Ebene darunter in den vergangenen 2-3 Jahren ausgewechselt wurden bei SAP. Jennifer Morgan, Sie haben es eben genannt, die so gefeiert wurde als erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns, war genau ein halbes Jahr im Amt. Also da kann einem ja wirklich fast schwindelig werden. Das meinte übrigens heute auch die Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher, die viele Anleger bei der Hauptversammlung vertritt.
Ja, ich finde es eigentlich schrecklich. Denn ich finde, immer im Vorstand muss es eine entsprechende Ruhe auch geben. Bei SAP war das jetzt extrem in den letzten Jahren. Also allein in 2020 sind ja 3 wieder aus dem Vorstand gegangen. Und man muss ja auch eins sehen, das kostet ja auch viel Geld. Allein der Führungswechsel im letzten Jahr hat schon bisher über 23 Millionen Euro gekostet. Also hier würde ich mir auch auf Seiten des Aufsichtsrates wünschen, dass man da eine ruhigere Hand bei der Auswahl des Vorstandes hat.
Ja, und genau deshalb hat SAP-Aufsichtsratschef und Mitbegründer Hasso Plattner heute angekündigt, doch nochmal sein Mandat zu verlängern im kommenden Jahr um weitere 2 Jahre. Der Mann ist jetzt 77. Er sagt, er will Kontinuität gewährleisten. Ist das für Sie nachvollziehbar oder wäre gerade an dieser Stelle vielleicht ein Wechsel fällig?
Tja, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Unbestritten ist für alle die Leistung von Hasso Plattner. Er war einer der Gründer von SAP, hat die Firma zu einem Weltkonzern gemacht und gilt immer noch als der Visionär, das Gehirn des Konzerns. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Er selbst hat sich auch mal als guter Diktator bezeichnet. Und jahrzehntelang war diese Dominanz auch eine Stärke, eben weil Plattner einfach meistens das richtige Gespür für technologische Trends hatte. Aber den Einstieg ins Cloud-Geschäft, und zwar den richtigen Zeitpunkt, den hat SAP verpasst, auch weil Plattner gebremst hat. Und viele Investoren sehen deshalb diese Machtkonzentration kritisch, sagen, Plattner war jetzt fast 20 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender. Er ist, Sie haben es gesagt, 77 Jahre alt. Jetzt ist es Zeit, den Staffelstab zu übergeben. Problem nur, und auch das ist eben eine Folge der Plattner-Dominanz, ein wirklicher Kronprinz, ein ähnlicher Visionär, der ist eben nicht in Sicht.
Gute Zahlen, aber auch Kritik an der Unternehmensführung. Sina Rosenkranz war das über die SAP-Hauptversammlung heute. Ein wichtiger Tag für Daimler. Die Serienproduktion des neuen Flaggschiffs startet. In Sindelfingen beginnt der Bau der vollelektrischen Luxuslimousine EQS. Mit diesem Modell will Daimler mittelfristig zu Tesla aufschließen. Ab Juli soll der EQS dafür im 3-Schicht-Betrieb produziert werden. Daimler setzt auf E und Luxus, priorisiert das auch im Konzern so. Gleichzeitig sind Bauteile knapp, Elektronikchips, darüber haben wir immer wieder berichtet, inzwischen aber auch Kunststoffe. Gefährdet das möglicherweise auch die Produktion der Luxusautos? SWR Daimler-Expertin Geli Hensoldt.
Also danach sieht es im Moment nicht aus. Aber nicht, weil sich die Probleme bei den Halbleitern erledigt haben und Daimler wieder ausreichend Halbleiter geliefert bekommt. Nee, im Gegenteil, noch immer sind Halbleiter knapp und das wird nach Einschätzung des Unternehmens auch noch eine Weile so bleiben. Aber der Konzern sagt, mit den Bauteilen, die wir geliefert bekommen, da versorgen wir erstmal die profitabelsten Fahrzeuge, also eben die S-Klasse und die elektrische S-Klasse und dann auch noch die anderen E-Autos, die der Konzern im Angebot hat. Und andere Modelle müssen da jetzt erstmal hinten anstehen. Ein Beispiel dafür ist die E-Klasse. Die wird ja ebenfalls im Werk in Sindelfingen gefertigt. Gerade aber ist die Fertigung eben wegen des Halbleitermangels ausgesetzt. Und auch im Werk in Rastatt, wo die Kompaktwagen A- und B-Klasse produziert werden, steht die Produktion teilweise still. Der elektrische EQA allerdings, der wird weiter produziert. Die Folge, wer ein kleines oder ein mittleres Modell bestellt hat, das nicht elektrisch läuft, die muss eventuell länger darauf warten. Daimler selbst räumt ein, dass sich die Auslieferung einiger Modellreihen verzögern kann. Wie lange genau, dazu sagt der Konzern nichts. Klar ist, die Kunden, die eine S-Klasse kaufen wollen, also das Daimler-Prestige-Auto schlechthin, die will man nicht abschrecken. Die Lieferzeiten für dieses Daimler-Flaggschiff, elektrisch oder nicht, die sollen auf jeden Fall eingehalten werden. Und auch die Kunden, die ein anderes Elektroauto kaufen, die will man nicht verärgern, um eben die E-Auto-Strategie des Unternehmens nicht zu gefährden. Das Problem für alle, die jetzt länger auf ihr Auto warten müssen, oft werden mit den Händlern ja nur so unverbindliche Liefertermine vereinbart. Schadenersatz zu bekommen, ist nach Meinung von Juristen deshalb sehr schwer.
SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt: Trotz knapper Bauteile, die Luxusautos bei Daimler sollen geliefert werden. Pflegekräfte besser bezahlen. Noch vor der Sommerpause soll es ein entsprechendes Gesetz geben. Das hat heute Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt.
Nach den Äußerungen der letzten Tage, auch der Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir etwa für die Frage der besseren Bezahlung von alten Pflegekräften auch noch vor dem Sommer in den parlamentarischen Wochen, die uns noch verbleiben, einen Kompromiss finden, der sicherstellt, dass es regelhaft eine Tarifbezahlung oder tarifähnliche Bezahlung zumindest auch in allen Bereichen der Altenpflege gibt, sodass aus dem Tag der Pflegenden tatsächlich nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen.
So oder ähnlich klingt das nicht zum ersten Mal, denn um eine bessere Bezahlung von Pflegerinnen und Pflegern wird in Deutschland seit Jahren gerungen. Während der Pandemie gab es zwar Applaus, aber verbessert hat sich nicht wirklich viel. Darauf haben heute am Internationalen Tag der Pflegenden viele Beschäftigte aufmerksam gemacht, mit Aktionen unter anderem in Stuttgart, Kaiserslautern oder Mainz. Wie ist Pflege eigentlich in anderen Ländern organisiert? Können wir dort vielleicht was lernen? Wir haben unsere Korrespondenten gefragt und hören jetzt nacheinander mehr über Altenpflege in Kanada, in England und in der Türkei.
Auch in Kanada geht nichts ohne pflegende Angehörige. Eine Pflegeversicherung wie in Deutschland gibt es nicht. Es gibt zwar private und staatliche Zuschüsse, die meisten Kosten bleiben aber an den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen hängen. Über ein staatliches Programm versucht die kanadische Regierung gezielt aus dem Ausland Pflegekräfte anzuwerben. Für ein Jahresgehalt zwischen 35.000 und 50.000 Dollar, umgerechnet 24.000 und 34.000 Euro, werden Hilfskräfte gesucht, die dann bei den Pflegebedürftigen wohnen. Darüber hinaus gibt es Pflegedienste, die mehrfach am Tag stundenweise Hausbesuche machen. Generell ist es in Kanada so, dass viele Pfleger an Hochschulen ausgebildet werden. Diese akademischen Pflegekräfte übernehmen viele Aufgaben, die in Deutschland nur ein Arzt machen kann. Gerade in den vielen ländlichen Gebieten ersetzen sie so Mediziner und sind ein wichtiges Scharnier im Gesundheitssystem. Dagegen sind die stationären Pflegeplätze in Heimen in Kanada knapp. Nach neuen Zahlen stehen derzeit 40.000 Menschen auf Wartelisten. Die Kosten sind hoch und müssen zum Großteil aus eigener Tasche bezahlt werden. Peter Mücke, ARD Studio Kanada.
In England ist die Pflege ein hochbrisantes Thema. Die Branche war im vergangenen Jahr stark in den Fokus geraten, als zu Beginn der Corona-Pandemie auffallend viele Corona-Tote in Alten- und Pflegeheimen zu beklagen waren. Aber die Krise geht tiefer. Das Pflegesystem in England gilt als gescheitert. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die britischen Premiers nacheinander angekündigt, die Pflege reformieren zu wollen. Passiert ist seither aber nichts. Die Pflege in England ist dramatisch unterfinanziert. Der OECD zufolge liegt Großbritannien mit seinen Ausgaben unter dem EU-Durchschnitt. Der Unterhausausschuss für Gesundheit und Pflege hat im vergangenen Jahr empfohlen, für den Sektor ab 2023/24 pro Jahr 7 Milliarden Pfund zusätzlich auszugeben. Das sei nötig, um auf den demografischen Wandel zu reagieren, die Niedriglöhne der Pflegekräfte dem Mindestlohn entsprechend zu erhöhen und diejenigen zu schützen, die sich mit katastrophalen Pflegekosten konfrontiert sehen. Bisher gilt, wer einen Besitz von rund 14.000 Pfund hat, muss einen Teil seiner Pflegekosten selbst tragen, ab einem Besitz von rund 23.000 Pfund alles. Was dazu führt, dass jährlich tausende Britinnen und Briten ihr Haus bzw. ihre Wohnung verkaufen müssen, um die eigene Pflege bezahlen zu können. Imke Köhler, London.
Dass alte Leute in der Großfamilie gepflegt werden, gilt in der Türkei überwiegend noch auf dem Lande. In Städten kommen mehr und mehr soziale Dienste zum Einsatz. Per Hotline kann der vom Staat organisierte sogenannte WEFA-Dienst in Anspruch genommen werden. Dessen Mitarbeiter kaufen ein oder machen Besorgungen, pflegen aber nicht. Darüber hinaus gibt es einen ärztlichen Dienst, der ins Haus kommt. Die eigentliche Pflege übernehmen in der Regel private Anbieter. Weit verbreitet ist es, eine Pflegekraft aus dem benachbarten Ausland zu engagieren, etwa aus Usbekistan oder Kasachstan. Das geht entweder per Agentur oder per Mund-zu-Mund-Propaganda. Die meisten dieser Pflegekräfte pflegen, kochen und putzen 6 Tage pro Woche bei freier Kost und Logis. Dafür erhalten sie ein Gehalt, das oft nicht mehr als dem türkischen Mindestlohn von umgerechnet 240 Euro entspricht. Wird die Pflegekraft bei der Sozialversicherung angemeldet oder ist eine Agentur im Spiel, wird es teurer. Sind es doch die Angehörigen, die sich der Pflege annehmen, zahlt der Staat Haushalten mit geringem Einkommen ein Pflegegeld von monatlich umgerechnet 150 Euro. Christian Butgereit, Istanbul.
Der DAX konnte es sich heute aussuchen. Eher gute Nachrichten kamen aus Europa, was zum Beispiel die prognostizierte Wirtschaftsentwicklung angeht. Aus den USA dagegen kamen eher schlechte Nachrichten.
Heute zeigt sich der DAX mal unabhängig von Nachrichten aus den USA ziemlich robust. Das ist erstaunlich, denn einer Inflation folgt zumindest die Angst, dass die Zinsen steigen. Und wenn die steigen, gibt's auch wieder was fürs Geld, selbst auf dem Sparbuch, so es das noch gibt. Das wäre dann eine Alternative für die Aktienanlage. Und Inflation ist ein Thema, zumindest in den USA. Dort stiegen die Verbraucherpreise um 4,2%. Das ist die höchste US-Inflation seit 2008. Trotzdem erwarten Optimisten, dass dieses Phänomen von relativ kurzer Dauer sein wird. Eine stark ansteigende Nachfrage nach dem Lockdown-Konsumstau treibt die Preise. Aber irgendwann wird der Kaufrausch ja auch wieder vorbei sein, so die Hoffnung. Und schließlich trägt ja Konsum auch zur wirtschaftlichen Erholung bei. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.
Zum Handelsschluss hat der DAX von seinen Nachmittagsgewinnen nochmal etwas abgegeben, steht jetzt bei 0,2% im Plus. Das sind 15.150 Punkte.